Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Vielleicht haben Sie schon mal etwas von Endometriose gehört. Das ist eine gutartige, aber weit verbreitete Erkrankung bei Frauen im gebärfähigen Alter. Darunter versteht man gutartige Wucherungen der Gebärmutterschleimhaut. Das ist selten gefährlich, verursacht aber häufig heftige Schmerzen und auch andere Probleme. Über die mögliche Behandlung der Endometriose spreche ich jetzt mit Dr. Claudius Friedrich. Er ist Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe und Leiter des zertifizierten Endometriosezentrums im Heilig-Geist-Krankenhaus in Köln. Herr Dr. Friedrich, vielleicht können Sie noch mal etwas genauer erklären, was genau ist Endometriose?
Ja, sehr gerne, vielen Dank. Endometriose ist im Endeffekt Gebärmutterschleimhaut, die sich nicht in der Gebärmutterhöhle befindet, wo sie eigentlich hingehört und über den Zyklus sich verändert und dann zu abblutet im normalerweise im Sinne der Menstruation, sondern die Gebärmutterschleimhautzellen befinden sich außerhalb dieser Gebärmutterhöhle. Und diese Zellen können dann nicht mehr sozusagen abbluten wie bei der Menstruation, also nach außen abfließen, sondern die Blutung, die da entsteht, sammelt sich an Ort und Stelle. Dadurch werden diese Veränderungen mit der Zeit und mit jeder Menstruation immer ein bisschen größer. Und je nachdem, wo sie sitzen, können sie eben dann entsprechende Beschwerden verursachen. Also im Endeffekt ist es nur Gebärmutterschleimhaut an der falschen Stelle, aber dadurch, dass der Abfluss fehlt, macht es die Probleme, die wir sehen.
Woher kommt denn diese Endometriose? Also wie und warum entsteht diese Erkrankung?
Das wissen wir leider noch nicht genau, auch wenn das ein großer Fokus der Forschung ist. Im Endeffekt gibt es hauptsächlich zwei Theorien. Die eine sagt, naja, vielleicht sind die Zellen aus der Gebärmutterhöhle verschleppt. Also die Menstruationsblutung geht nicht nur nach außen durch den Gebärmutterhals, die Scheide nach außen, sondern zum Teil wahrscheinlich auch durch die Eileiter in die Bauchhöhle. Dadurch können natürlich nicht nur Blut, sondern auch Zellen verschleppt werden und vielleicht dort anwachsen. Das ist die eine Theorie. Und die andere, wir haben überall im Körper Zellen, die unser komplettes Genom, also alle unsere Genetik tragen, dass es dort vielleicht Zellen gibt, die sich verändern und wie eine Gebärmutterschleimhautzelle ausdifferenzieren, also dahin spezialisieren, wenn man so will, aber halt an der falschen Stelle.
Und an welchen Stellen im Körper tritt Endometriose auf? Also ist das tatsächlich auf den Bauchraum beschränkt oder was sind so typische Stellen?
Also im Prinzip kann Endometriose überall auftreten. Deshalb streiten sich ja die Theorien so ein bisschen. Das ist sicher das häufigste im kleinen Becken, also um die Gebärmutter herum im weiten Sinne. Das kann aber auch im kompletten Bauchraum sein, kann das Zwerchfell betreffen, kann aber auch in extrem seltenen Fällen mal Lunge oder Gehirn betreffen. Das ist sicher eine absolute Rarität, aber im Prinzip gibt es Endometriose überall. Also wenn wir jetzt bei einem seltenen Fall sehen, gibt es tatsächlich Patientinnen, die zyklisch Blut husten mit ihrer Menstruation. Das wäre der Klassiker einer Lungenendometriose, wo die Menstruationsblutung eben auch in diesen Endometriosezellen in der Lunge stattfindet. Also im Prinzip kann das überall sein und dadurch ergeben sich auch so ein bisschen die Symptome oder die Beschwerden, die wir haben. Im Endeffekt typisch sind eben zyklusabhängige Beschwerden. Das heißt, die Endometriose ist nicht über den Zyklus gleichmäßig verteilt, sondern sie ist vor allem kurz vor der Periode und während der Periode am symptomatischsten. Das heißt, wenn Sie zyklusabhängige Schmerzen haben, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr eher vor der Periode, das wären ganz klassische Veränderungen. Das sind Dinge, die die akute Endometriose machen. Endometriose kann sozusagen im Laufe der Zeit auch zu einer Narbenbildung führen. Diese Vernarbungen, Verklebungen können dann aber auch außerhalb des Zyklus einfach durch die Verbindung oder die Verwachsung von Organen Schmerzen verursachen. Und das letzte Symptom, was auch früher oder später auftreten kann, ist, dass es schwieriger wird, schwanger zu werden. Die Endometriose hat zum einen den Effekt, dass wenn sie die Eierstöcke, die Einleiter in Mitleidenschaft in Anführungsstrichen bezieht, dass die Eizelle vielleicht nicht so einfach vom Eierstock in die Gebärmutter gelangt. Und das andere ist, dass auch auf, sagen wir, molekulare Ebene, also die Botenstoffe, die Endometriose aussendet, es schwieriger machen, dass die Schwangerschaft sich entwickelt. Also die Unfruchtbarkeit ist auch ein Symptom der Endometriose.
Wie können Sie denn diese Erkrankung, die ja doch sehr vielfältig erscheint, überhaupt feststellen? Also ist das zum Beispiel im Rahmen einer normalen Vorsorgeuntersuchung möglich?
Als erstes ist immer wichtig zu fragen, wie sind denn die Beschwerden? Und ich glaube, so wie gerade beschrieben, wenn das eben zyklisch abhängige Schmerzen ist, dann ist das sehr naheliegend, dass man über eine Endometrioseerkrankung nachdenken muss. Man kann Endometriose, sofern sie denn einen Knoten bildet oder eine Zyste bildet, auch bei der Untersuchung manchmal tasten oder auch im Ultraschall sehen. Jedoch wissen wir auch, dass Endometriose eben auch ganz kleine Herde im Bereich des Bauchfalls machen kann, die nicht im Ultraschall detektierbar sind und auch nicht tastbar sind. Also eine unauffällige Untersuchung heißt nicht zwangsweise, dass keine Endometriose vorliegt. Und die Anamnese, also die Befragung der Patientin und die Untersuchung geben uns zumindest starke Hinweise, dass eine Endometriose vorliegen könnte. Eine sichere Diagnosestellung lässt quasi immer eine Operation zu. Also wir können in den meisten Fällen mit einer Bauchspiegelung Endometrioseherde im Bauchraum sehen. Die kann man, wenn man möchte, entfernen und untersuchen und unter dem Mikroskop dann tatsächlich Endometriose-Schleimhautzellen feststellen. Das ist eine hundertprozentige Diagnose, die wir häufig anstreben, weil man gleichzeitig mit der Diagnosestellung auch die Therapie dann hat, wenn man die Endometriose entfernt. Relativ neu und noch nicht so ganz klar, was uns hilft, ist ein Speicheltest auf Endometriose. Der kann über den Speichel der Patientin Endometriose nachgewiesen werden. Wie gut der ist, ist so ein bisschen in der Diskussion und momentan auch keine Kassenleistung, sodass es auch nicht nur ganz umsonst ist. Also die Kosten sind dann doch schon relevant. Und die Frage ist, was machen wir mit dem Ergebnis dann tatsächlich?
Sie haben ja eben schon gesagt, wenn Sie eine Bauchspiegelung machen, können Sie die Herde, die Sie finden, entfernen. Was kann man denn sonst tun, um Endometriose zu behandeln? Gibt es da zum Beispiel Medikamente?
Ja, also man muss sich immer bei jeder Behandlung überlegen, was ist das Ziel unserer Behandlung? Ich glaube, das ist bei der Endometriose eigentlich das Wichtigste, weil wir können unterschiedliche Ziele verfolgen und danach müssen wir dann unsere Behandlung abstimmen. Also wenn jemand sagt, ich habe Schmerzen, ich glaube, dann muss man sich überlegen, was machen wir gegen die Schmerzen? Andere Patienten haben nur das Problem Kinderwunsch und da sind natürlich die Therapieoptionen sehr unterschiedlich. Zum einen, klar, wie erwähnt, wir können die Endometriose operativ entfernen. Das hat den Vorteil, dass eben diese Verklebung, Verwachsung weg sind, dass die Schmerzen häufig viel besser werden, dass vielleicht auch ein Eileiter wieder durchgängig ist, der vorher eben nicht durchgängig war. Das sind Dinge, die man operativ machen kann, die helfen zum Beispiel beim Schwangerwerden. Wenn wir jetzt sagen, die Schmerzen sind sehr zyklusabhängig und das Problem ist die wiederkehrende Periode, kann man mit Hormonen die Periode sozusagen ausschalten. Im Endeffekt ist das nur eine, in Anführungsstrichen, eine Antibabypille, die wir ohne Pause geben. Sei es jetzt ein reines Gelbkörperhormon oder eine kombinierte Pille mit einem Östrogen und einem Gelbkörperhormon. Entscheidend ist, dass man das sozusagen ohne Pause nimmt. Dadurch ist die Menstruation unterdrückt oder findet nicht statt. Und dadurch finden dann eben auch menstruationsabhängige Beschwerden nicht statt. Also das ist tatsächlich, was man immer überlegen kann. Bringt mich die Operation tatsächlich weiter? Oder ist das Ergebnis mit einer Hormontherapie das gleiche? Und dann muss man mit der Patientin besprechen, was ist denn da die Vorlieben, wie sind die Erfolgschancen? Eine Modifikation der Hormontherapie ist dann die Spirale, die man in die Gebärmutter einlegt, die auch Hormone abgibt, also ja, tatsächlich eine Hormonspirale, die auch sehr gut bei Endometriosebeschwerden bei der Periode helfen kann, wenn die Endometriose in der Muskulatur der Gebärmutter sitzt.
Muss denn Endometriose in jedem Fall behandelt werden?
Nein, Endometriose muss auf keinen Fall immer behandelt werden. Das hängt von den Beschwerden ab. Es gibt nur ganz wenige Gründe, eine Endometriose immer zu behandeln. Und zwar dann, wenn ein Endometrioseknoten an einer Stelle sitzt, wo er droht, ein Organ langfristig zu schädigen. Eine typische Stelle wäre zum Beispiel der Harnleiter. Das heißt, der Abfluss des Urins von der Niere zur Blase ist über den Harnleiter. Und wenn der Harnleiter an einer Stelle durch eine Endometrioseherd immer enger und enger wird, dann fließt der Urin schlechter ab. Das tut, wenn das langsam geht, nicht weh. Und die Patienten merken das manchmal gar nicht. Trotzdem staut sich langsam die Niere auf. Und wenn die Niere lang genug keinen Abfluss hat, geht die Nierenfunktion kaputt. Das heißt, die Niere ist dann nicht mehr funktionsfähig. Und um die Niere zu retten, dann muss man natürlich den Abfluss wieder neu machen, den Endometrioseherd entfernen, um die Niere zu erhalten. Also das sind Dinge, wo man sagt, da muss man behandeln, um eine Organfunktion zu erhalten. Sonst sollte Endometriose immer an den Beschwerden der Patientin orientiert therapiert werden.
Kann es denn eigentlich auch sein, dass aus diesen gutartigen Wucherungen bösartige Varianten entstehen, also Tumore?
Das kann sein, ist aber eine extrem seltene Erkrankung. Wir wissen, dass tatsächlich Endometriosezellen sich so verändern können wie Gebärmutterschleimhautzellen auch. Also ein Gebärmutterhöhlenkrebs in Anführungsstrichen entstehen kann. Das ist sicher extrem selten, aber das ist möglich. Das wäre aber für uns kein Grund, jede Patientin radikal zu operieren. Das wäre die einzige Variante. Dann sagt, wir entfernen um jeden Preis die Endometriose. Das sollte man nicht tun, sondern das ist meistens so, dass wenn man die Endometriose im Verlauf beobachtet und gegebenenfalls medikamentös therapiert, dass dann auch das Risiko einer bösartigen Veränderung sehr, sehr gering ist. Also da muss man, glaube ich, keine Sorge haben. Das ist schon extrem selten.
Wenn wir jetzt nochmal über die operative Entfernung der Endometrioseherde sprechen, können Sie vielleicht nochmal beschreiben, wie das abläuft? Denn also niemand hat natürlich gerne eine Bauchoperation.
Ja, sicher. Wenn man zu dem Schluss kommt, nach Abwägung, dass die Operation die richtige Therapie ist, muss man uns überlegen, wie wählen wir den Zugangsweg? Also, wie wollen wir das operieren? Wo sitzt denn die Endometriose? Wenn man sagt, sie befindet sich im Bauchraum, gibt es zweieinhalb, in Anführungsstrichen, Varianten. Das eine, was man früher gemacht hat, ist ein Bauchschnitt, ne? So wie beim Kaiserschnitt zum Beispiel, dass man einfach den Bauchraum eine offene OP macht und da die Endometrioseherde operiert. Hat den Nachteil, die Wunde ist relativ groß, die Erholung dauert länger, als wenn man eine Bauchspiegelung macht, eine Laparoskopie oder Schlüssellochchirurgie. Das heißt, wir gehen über einen circa 1 Zentimeter großen Schnitt am Bauchnabel ein mit einer Kamera, dann können wir uns umgucken und über Instrumente am Stiel sozusagen in der Bauchhöhle operieren. Dadurch, dass die Verletzungen, ne, viel kleiner sind, erholen sich die Patienten viel schneller, können viel schneller aufstehen, können auch ambulant unter Umständen therapiert werden. Bei sehr komplexen Operationen ist eine Abwandlung der Bauchspiegelung sicher unsere roboterunterstützte Chirurgie. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, mit dem Robotersystem unsere Operation deutlich zu verfeinern. Das heißt, wir sind etwas geschickter, wenn man so will, mit dem Roboter. Das Handling ist einfacher. Das heißt, bei hochkomplexen Eingriffen, die man zum Beispiel auch mit den Kollegen der Viszeralchirurgie und der Urologie gemeinsam operieren möchte, denke ich, bietet dieses System Vorteile, um eben schwierige, in Anführungsstrichen, Endometriose-Operationen auch minimalinvasiv, also ohne Bauchschnitt durchzuführen. Das heißt, man hat so ein bisschen beide Vorteile. Zum einen bin ich mit dem Roboter ähnlich geschickt wie bei der offenen Operation, weil ich eben alle Freiheitsgrade meiner Hand habe, die ich bewegen kann. Aber ich habe gleichzeitig den Vorteil einer Bauchspiegelung und der kleinen Narben und der so auch kosmetisch besseren OP.
Sie haben ja eben schon gesagt, es kann gegebenenfalls auch mal ambulant gemacht werden. Die Patienten kommen schneller auf die Beine. Wie belastend sind denn diese Eingriffe? Also was bedeutet so ein Eingriff für die nächste Woche und die nächsten Monate für die Patientin?
Das hängt tatsächlich relevant von der Größe des Eingriffs ab. Endometriose ist ja ein sehr weites Feld. Es kann von einer stecknadelkopfgroßen Veränderung, die wir entfernen, am Bauchfell sein, bis hin zu einem Teil Entfernung des Darms oder der Blase, sicher selten. In den meisten Fällen sind es eher kleine Operationen. Das heißt, da ist es so, dass der Wundschmerz durch die kleinen Zugänge das Hauptproblem darstellt. Das heißt, wenn man die nächsten paar Tage irgendwas anhebt, ein Sit-up macht, die Bauchmuskulatur anspannt, das kann wehtun, das kriegt man aber normalerweise mit einem normalen Schmerzmittel Ibuprofen ganz gut in den Griff. Vielleicht kein Sport die nächste Woche. Und dann ist aber abhängig, wenn die Operationen entsprechend größer werden, dann muss man sich halt überlegen, machen wir vielleicht mal 4 Wochen Pause. Aber so nach 6 Wochen sind alle Wunden eigentlich wieder so verheilt, dass man wieder voll belastbar ist.
Gibt es Risiken bei diesen Eingriffen?
Ich glaube, es gibt keine Operation oder generell im Leben keine Unternehmung, die kein Risiko hat. Wir betrachten sie bloß bei der Medizin immer anders. Ich glaube, ja, wenn Sie ins Krankenhaus fahren, dann überlegen wir selten, ob die Autofahrt dahin ein Risiko hat oder nicht. Das hat sie definitiv. Bloß wird es Ihnen nicht explizit erklärt und Sie müssen sich unterschreiben. Das heißt also, es gibt keine Operation, die keine Risiken hat. Das sind sehr sichere Eingriffe, weil doch zum einen sehr geplant. Also wir können uns optimal darauf vorbereiten. Das heißt, wir können vorher nachdenken, was müssen wir machen, was muss man denken. Dadurch sinken die Risiken sicher auf ein Minimum. Trotzdem kann man theoretisch bei jeder Operation Nachbarorgane verletzen. kann sich Wunden entzünden, es kann bluten. Das sind Probleme, die bei so einer Operation auftreten können.
Wie steht es denn um den Erfolg der Eingriffe? Also wie gut gelingt es, durch solche Operationen die Probleme zu beheben?
Die Erfolgschancen sind generell gut, bei einer Operation Endometriose zu entfernen und auch die Beschwerden, die durch die Endometriose entstehen, zu beheben. Ich glaube, das ist eben der entscheidende Schritt der Planung. Sind die Beschwerden abhängig von der Endometriose? Und wenn wir die entfernen, sind die Beschwerden dann weg. Alle anderen Beschwerden gehen natürlich nicht weg. Das heißt, wenn wir vorher gut identifizieren, was ist auf die Endometriose zurückzuführen, dann gelingt es uns nahezu immer, die Endometriose komplett zu entfernen, beziehungsweise man kann sie immer entfernen. Die Frage ist, was man dafür opfern möchte, in Anführungsstrichen, oder welche Risiken man bereit ist einzugehen. Und das hängt von den Beschwerden ab. Also die Erfolgschancen sind gut, sowohl für die operative als auch für die medikamentöse Therapie. Das einzige Problem kann sein, Endometriose ist eben eine Erkrankung, die im reproduktiven Alter, das heißt von der ersten bis zur letzten Periode, auftreten kann. Und solange die Periode ist, findet immer die hormonelle Stimulation statt. Also die Zellen werden zum Wachstum angeregt mit jeder Menstruation und mit jedem Zyklus. Und solange kann Endometriose wiederkommen. Das heißt, einmal operiert, dann sind wir meist sicher, dass die Endometriose weg ist. Aber wir müssen uns überlegen, was machen wir denn, um zu verhindern, dass die Endometriose wiederkommt. Da gibt es zwei große Varianten oder drei. Ne? Eine ist einfach abwarten und gucken und hoffen und beten, dass es nicht wiederkommt. Das klappt auch manchmal. Die andere, schwierig auf Rezept, ist eine Schwangerschaft. Die ist tatsächlich wie eine Hormontherapie. Von der Idee her, auch hier sind natürlich die Gelbkörperhormone hoch im Körper und aktiv. Das heißt, die unterdrücken Endometriose. Aber das ist natürlich, wenn es ins Lebenskonzept passt, eine gute Therapie der Endometriose, wenn nicht, vielleicht schwierig. Und das Dritte ist eben eine Erhaltungstherapie mit der Pille, also dem Gelbkörperhormon. Wichtig zu wissen ist, dass nach einer erfolgreichen Operation es häufig eine Überlegung wert ist, um den Erfolg der Operation langjährig zu erhalten, eine hormonelle Therapie dann anzuschließen. Das heißt, es ist nicht mit der Operation abgeschlossen, sondern unter Umständen empfiehlt man hinterher noch eine Pille im Sinne einer Gelbkörperhormontherapie über längere Zeit.
Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Herr Dr. Friedrich.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.